Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
18 Filme konkurrieren dieses Jahr um den Goldenen Bären und in diesem Rahmen feierte gestern Abend ein Spielfilm seine Weltpremiere, der für uns beide zumindest zu einem der ersten Highlights dieser Festivalausgabe gehört, Rimini von Ulrich Seidel. Und deshalb freut es uns ganz besonders, dass Ulrich Seidel jetzt live zu uns in den Ü-Wagen gekommen ist. Herzlich willkommen, Herr Seidel.
Guten Tag.
Sie sind ja ein Stammgast auf Festivals, aber eine Premiere während einer Pandemie dürfte auch für Sie ein bisschen eine neue Erfahrung sein, oder? Wie haben Sie die Premiere Ihres Films gestern erlebt?
Naja, es war natürlich eine andere Premiere, als man sonst immer gewohnt war, weil natürlich viel weniger Menschen im Kino sind, nämlich nur mehr die Hälfte der üblichen Anzahl. Und die ganzen Sicherheitsmaßnahmen, die man einhalten muss mit Maske und Abstand und so weiter, ist alles ein bisschen lästig. Aber ich finde, ich bin sehr froh, dass ich gekommen bin und den Film hier präsentieren konnte. Ich finde, man muss sozusagen der Kultur Raum geben. Es ist höchste Zeit dafür. Und auch wenn es schwierig ist, man muss ein Lebenszeichen geben für Filme und für Filmkultur.
Sie empfinden das also auch als mutmachendes Zeichen, dass das Festival entschlossen hat, jetzt auch als Präsenzveranstaltung stattzufinden?
Durchaus. Also ich finde sozusagen ein Festival, das online stattfindet, uninteressant. Also da, das finde ich, das geht nicht. Also Kino braucht Publikum. Man muss da sein, auch wenn das Publikum reduziert ist. Und ich bin total froh, dass die Berlinale das auch durchgezogen hat und durchziehen wird.
Kommen wir zu Ihrem Spielfilm, Rimini. Darin erzählen Sie die Geschichte vom Schlagerstar Richie Bravo, der zunächst in Österreich seine Mutter beerdigen muss, dabei seinen Bruder und seinen dementen Vater besucht, um dann aber wieder nach Rimini zu reisen, wo er im Winter vor österreichischen Fans und Touristen in Hotels seine Hits zum Besten gibt. Und das klingt dann so. Das ist also ein kleiner Eindruck. Herr Seidel, was interessiert Sie an einer Figur wie Richie Bravo?
Also die Geschichte ist eigentlich entstanden durch den Schauspieler Michael Thomas, den ich ja schon seit längerem kenne und der auch eine Rolle bei meinem Film Import-Export gespielt hat. Und eines Tages habe ich bemerkt, dass er auch ein Sänger ist. Und so hat sich über die Jahre hin diese Geschichte entwickelt. Das liegt schon länger zurück. Es war mal auch eine Episode für einen ganz anderen Film gedacht und jetzt ist es endlich, konnte ich den Film realisieren. Und ich finde Schlager, ja, Schlager ist, viele würden das als Kitsch bezeichnen, aber bei dieser Figur Richie Bravo ist es so, dass er das, was er singt, hier auch wirklich meint und ernst meint und sozusagen seinen Fans Träume verkauft und Sehnsüchte befriedigt. Und eben nicht, also nicht ein Geschäftemacher, der sozusagen das, was er tut, an das nicht glaubt. Und das ist, glaube ich, das Sympathische an dieser Figur.
Sie zeigen sein Leben aber in einer gewissen Art und Weise in einer Art Stillstandmodus. Im Grunde ist er ja auch ein Gefangener in seinem Leben, irgendwo zwischen seiner einzigen Karriere und seiner Spielsucht und den Schulden. Er schleppt seinen wuchtigen Körper immer von Auftritt zu Auftritt. Manchmal hatte ich so das Gefühl, ich sehe da so einen Untoten.
Naja, das stimmt ja auch. Der Film erzählt nicht einen erfolgreichen Schlagerstar, sondern einen Schlagersänger, dessen Erfolg schon längst vorbei ist. Ja, und der sozusagen auch über seine Verhältnisse lebt und der es nicht wahrhaben kann, dass er eigentlich etwas, sozusagen ein Mann von gestern ist. Ja, und das finde ich aber das Interessante an dieser Figur, dass man, dass der Film etwas über das Scheitern erzählt, über das menschliche Scheitern und nicht über einen erfolgreichen Sänger.
Das Leben eines Schlagerstars ist hinter den Kulissen ja häufig alles andere als das heile Weltklischee, das Sie dann auf der Bühne repräsentieren. Wie haben Sie eigentlich auch in der Schlagerszene recherchiert?
Ich habe da gar nicht so viel recherchiert, sondern ich habe mich irgendwie daran gehalten, sozusagen, was wir für eine Ideen dafür hatten. Und man kennt natürlich sozusagen also solche Biografien. Mir fällt zum Beispiel ein aus meiner Jugend, der Roy Black, ja, also der hatte so eine Biografie, dass er Lieder gesungen hat, die er eigentlich gar nicht mochte, aber man hat ihm gesagt, also wenn du diese Lieder singst, dann wirst du sozusagen erfolgreich sein und wirst du Geld verdienen. Und an dem, glaube ich, ist er auch zugrunde gegangen letztendlich. Also das ist nichts Unbekanntes, genau.
Rimini als Ort ist ja auch sehr zentral, nicht nur weil der Film so heißt. Überhaupt interessieren Sie sich ja wieder für so vermeintliche Urlaubsparadiese. Warum zieht es Sie immer wieder an diese Orte?
Naja, das Urlaubsparadies sozusagen, das betrifft ja den Sommer eigentlich, also die gefüllten Strände. Und ich zeige ja ein Rimini im Winter, wo sozusagen die Hotels zugesperrt sind und die Strandbars und die Restaurants und die Kinderspielplätze und so weiter. Alles liegt, ist eingetaucht in den Nebel und letztendlich dann auch im Schnee. Und das hat mich interessiert. Also das war eine Idee, die hatte ich schon seit sehr langer Zeit. Ich wollte mal an der Adria in sozusagen in dieser diesigen Nebelstimmung einen Film drehen. Und mit Ricci Bravo hat sich das dann irgendwie verbunden, dass man ihn sozusagen dort lokalisiert hat.
Es ist ja interessant, weil ja, Rimini assoziieren wir Cinephilen ja immer mit Fellini, mit Leben.
Ja. Ja, also der Fellini hat sozusagen ja nicht wirklich in Rimini gedreht. Ich glaube, seinen ersten Film, Die Müßiggänger, die hat er dort gedreht, dann ja nur mal im Studio. Und ich werde wahrscheinlich keine Straße bekommen, die nach mir benannt wird in Rimini.
In diese Atmosphäre hinein taucht dann auch noch die Tochter von Ricci Bravo auf. Aber es gibt keinen Liebesbeweis, sondern eine Geldforderung von ihr. Aber Ricci scheint sich an der Idee festzuklammern, dass er durch diesen Schuldenausgleich sich irgendwie freischwimmen, freikaufen kann.
Ich glaube, er hat einfach ein schlechtes Gewissen. Ja. Das ist das Schöne an dieser Figur, dass er so ambivalent ist. Ja. Auf der einen Seite streitet er ja ab, dass er schuld ist, weil er hat sich sozusagen um seine Tochter nie gekümmert, er hat nie etwas bezahlt. Und dann sozusagen, seit sie ihm da ist, will er schon sozusagen der gute Vater sein. Ja. Und letztendlich gewinnt er auch die Tochter. Ne. Letztendlich sozusagen endet er in seinem eigenen Haus mit sozusagen der Verwandtschaft des Freundes seiner Tochter und er hat eigentlich nichts mehr zu sagen.
Sie erzählen ja auf unterschiedlichen Ebenen in diesem Film über familiäre Verhältnisse, vor allem diese Beziehung des dementen Vaters und Ricci ist ja auch zentral. Dieser Vater lebt ja in einer ganz eigenen Welt, in einer ganz eigenen Zeit. Er singt auch immer wieder Nazi-Lieder. Ricci Bravo versucht das in einer sehr spannenden Szene, wie ich finde, dann mit einem Amore-Song quasi zu kontern. Das ist ja auch eine Art Dialogisieren. Was ist das für eine Art Vater-Sohn-Verhältnis?
Kein sehr gutes, würde ich sagen. Ja. Also der Film erzählt das zwar nicht, aber man nimmt es an, dass der Bub sozusagen, der Ricci, sehr bald von zu Hause weggegangen ist. Und er fährt ja nur deswegen wieder nach Hause, weil die Mutter begraben wird, weil das Begräbnis der Mutter ist. Das, so beginnt ja auch der Film. Und er endet dann aber auch sozusagen mit dem Vater, der nach der Mama schreit. Ja. Also sozusagen die Verzweiflung des Vaters schließt hier wieder am Ende des Films den Film ab.
Inwiefern, das haben wir uns nach der Vorstellung gefragt, erzählen Sie über Ihre Figuren auch etwas über Europa als einen Kontinent, der eigentlich seine besten Zeiten hinter sich hat? Ist das auch ein Abgesang? Und dazu muss man auch noch sagen, in Ihren Bildern arrangieren Sie auch afrikanische Flüchtlinge, die einfach nur da sitzen, aber eigentlich warten, bis sie in das Haus einziehen können, oder?
Also ich würde nicht sagen, dass es ein Abgesang ist, sondern es ist eine Beschreibung des Ist-Zustandes. Und es ist einfach so, dass die Flüchtlinge für uns, ob das jetzt in Italien ist, in Österreich, in Deutschland oder sonst wo in Europa, das ist natürlich eine Realität, aber auch für viele Menschen eine Realität, die sie nicht wahrhaben wollen. Und ich zeige die Flüchtlinge ja nicht als aktiven Part in dieser Gesellschaft, sondern ich zeige sie, dass sie irgendwo daneben herumstehen, liegen, sitzen. Ja. Also sie haben keine Stimme und ich glaube, das ist sozusagen, das will ich auch darüber sagen, weil meine Filme sind ja auch immer so etwas wie eine Beschreibung einer Zeit in unserer Gesellschaft, so etwas wie ein Sittengemälde.
Sie arbeiten ja wieder mit der ja, Ihnen sehr eigenen Mischung aus professionellen und nicht professionellen Darstellerinnen und Darstellern. Es gibt dadurch auch immer wieder die häufig gerne zitierten intensiven sexuellen Szenen. Sie betonen ja immer, dass es bei Ihnen um einen ganz speziellen Begriff von Authentizität geht. Können Sie das auch anhand von Rimini nochmal beschreiben, was Sie dadurch erreichen, wenn Sie so erzählen, wie Sie erzählen?
Wenn man so erzählt, wie ich erzähle, dann glaube ich sozusagen, dass der Zuschauer viel eher sozusagen in diesen Film eintaucht und viel näher den Personen kommt, die hier beschrieben werden, weil es sind, wenn man so will, unter Anführungszeichen eben auch normale Menschen. Ja. Also selbst die Abgründe, die der Ricci hier verkörpert in dem Film, selbst sozusagen seine Alkoholsucht, seine Spielsucht, selbst, dass er sozusagen Kleingeld macht mit Liebesdiensten an älteren Damen, verzeiht man ihm, weil er irgendwie doch auf der anderen Seite ein Mensch ist, der versucht, seine Schwächen zu sozusagen zu überdauern. Ja. Und die Authentizität ist so gemeint, im Grunde sozusagen für eine Wahrhaftigkeit. Ja. Also um das geht es mir, dass der Zuschauer einfach hier merkt, er ist selber sozusagen ein Teil dieser Gesellschaft, die hier gezeigt wird.
Es war ja jetzt zu lesen, dass der Film zunächst ein längeres Projekt war, das Sie jetzt als zwei separate Filme herausbringen. Teil 1 ist Rimini und Teil 2 soll Sparta heißen. Wie kam es zu der Entscheidung?
Im Schnitt, sozusagen. Also ich habe letztendlich für dieses große Projekt, glaube ich, 200 Stunden Material gedreht. Und es war vom Ursprung eben eine Geschichte über zwei Brüder und einen Vater. Ja. Und der eine ist eben der ältere Bruder, der Richie Bravo, und dann gibt es einen jüngeren Bruder, der in Rumänien auch in der Ferne, also nicht in Österreich sozusagen, sein Glück versucht. Und irgendwann hat sich herausgestellt, dass es vielleicht doch in künstlerischer Hinsicht besser ist, wenn man zwei Filme daraus macht. Also es wird auch diesen zweiten Film geben über den jüngeren Bruder, der auch denselben Vater hat. Also der Hans-Michael Rehberg wird auch in den anderen Filmen dann vorkommen in Sparta.
Es gibt also ein Wiedersehen mit Richie Bravo, was uns jetzt schon sehr freut. Bis dahin wünschen wir dem Spielfilm Rimini erstmal alles Gute und viel Erfolg bei der Jagd nach dem goldenen Bären. Ulrich Seidel, der Regisseur des Films, war unser Gast. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank für die Einladung.